ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Er ist bekannt für seine wilden Bilder. Viele lieben aber auch seine Kurzgeschichten oder seine Karlauer-artigen Gedichte. Nicht zu vergessen seine Zeichnungen. Oskar Manek ist ein Phänomen. Davon will er nichts wissen, denn er mag das ganze Trara um sich nicht. Richtig wehren kann er sich dagegen aber auch nicht. Gerade ist er 90 Jahre alt geworden. Deshalb widmen wir Oskar Manek diese Sendung. Ich bin Juliane Vogt und begrüße Sie hier am Sonntagabend.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Am 29. April ist Oskar Manek 90 Jahre alt geworden. Am Tag zuvor saß er in seinem Atelier in Ückeritz auf Usedom und klang nicht, als habe er sich darauf irgendwie vorbereitet.
Ja, was soll man? Es ist wie 3 oder wie 5. Es ist halt das erste Mal. Ja, hat sich natürlich schon 90 Mal wiederholt, dieses Datum, aber irgendwie begreift man es gar nicht. Man weiß es nicht, aber man hofft, dass man nächstes Jahr wieder Geburtstag feiert und vielleicht übernächstes.
Auf die Frage, wie er seinen 90. Geburtstag feiern wird, zuckte er mit den Schultern und erwähnte eine Familienfeier. Das ist natürlich tief gestapelt, denn überall wird er gefeiert. Vom Usedomer Kunstverein über Jubiläumsausstellungen und einem Preis, der ihm verliehen wird. Aber fangen wir am Anfang an, reden wir übers Leben. Über das Leben von Oskar Manek, das am Tauentzien in Berlin begann, am Zoo unweit der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Bald aber verschlug es den Jungen von der Großstadt aufs Land.
Ich bin 1934 geboren und mit 6 kam man in die Schule und ich sollte hier in die Schule gehen. 1940 bin ich dann in die Schule gekommen und dann auch hier geblieben. Das war wohl so der Plan meiner Eltern. Also, und wurde natürlich bestärkt durch den Krieg, dessen Ende ja eigentlich nicht abzusehen war, obwohl man gehofft hat, er währt nur kurz.
Der Vater von Oskar Manek war Otto Manek, ein bis dahin und auch später berühmter Maler, ebenso wie sein Onkel Herbert Wegehaupt. Die Familien zogen von Berlin aus zusammen in das Sommerhaus der Großeltern in die Nähe von Ückeritz auf Usedom.
So sind wir dann hier hängen geblieben und das hat sich ja dann auch als die richtige Entscheidung erwiesen, wie dann der Bombenkrieg begann und die Stadt immer mehr zerstört wurde und eben auch unser Haus ein Trümmerhaufen war und das meiner Tante, die da um der Ecke gewohnt hat, auch. Wer weiß, wie es einem da ergangen wäre. Ne? Vielleicht wäre man ja nicht am Leben geblieben.
Abgesehen von der Katastrophe dieses Krieges an sich ging auch das Frühwerk seines Vaters in Flammen auf, der wenig später zur Wehrmacht eingezogen wurde. Noch als Soldat hat er seinen Kindern Spielzeug gebaut. Später schreibt Oskar Manek darüber eine Geschichte.
Und zu guter Letzt eine übergroße Kasperpuppe, mit der ich nichts anfangen konnte. Ihr Kopf samt krummgebogener Mütze war aus einem Stück geschnitzt und für eine Kinderhand viel zu schwer. Am schlimmsten aber war ihr rosa-bleiches Gesicht mit seinen tief eingemeißelten starrblauen Augen unter schweren, wimperlosen Augendeckeln, die sich vorwölbten wie bei einer Echse. Ein Kasper, der eher ein Kriegsopfer und ein verwandter Barlas war, und den man sich als Spaßmacher auf einer Puppenbühne mit Tritratralala schlecht vorstellen konnte. Ich glaube, dass ich damals etwas davon gespürt habe, dass nämlich allen schon das Lachen vergangen war und dass auch mein Vater dabei war, sich zu verabschieden mit einem letzten Geschenk, an dem die böse Vorahnung mitgeschnitzt hatte.
Die Mütter blieben mit den Kindern alleine zurück, im Wald, am Meer, alle zusammen, Großeltern, Tanten, Cousinen, Cousins.
Es war ein kleines Haus, eigentlich nicht für den Winter gedacht. Und da haben wir alle, also mit 3 Familien, und ich glaube, wir waren 8 Kinder. Ja, also wirklich unglaublich eng. Jede Familie hatte ein winziges Zimmerchen, alle zusammen eine Küche. Und Also für die Mütter war das wirklich furchtbar. Für die Kinder war es wieder schön, weil immer jemand zum Spielen da war. Und
Oskar Manik ist sein Leben lang in Ückeritz geblieben und auch sein Cousin Matthias Wegehaupt, auch Maler und Autor. Sie leben in Häusern nicht weit voneinander entfernt. Auch Matthias Wegehaupt erinnert sich an die ersten Jahre in Ückeritz, obwohl er jünger war.
Also in dieser Enge. Aber seine Mutter wusste sehr viel von Gärten und Pflanzen und meine Mutter gab allen Klavierunterricht. Und also es war so ein einmaliges Zusammen. Und wir Kinder, wir 8 Enkel, hüpften durch die Gegend und gingen in den Wald. Und selbst wenn die Russen da noch mit der Maschinenpistole wild jagten, die Mütter ließen uns da durch die Gegend laufen.
1945 war Oskar Manik 12 Jahre alt und ging mal in Albeck und mal in Wolgast in die Schule. Längst war das Sommerhaus kein Ferienort mehr, sondern Zuflucht.
Hier war es doch relativ sicher, abgesehen von Peenemünde und Swinemünde, wo ja auch Angriffe waren und mit vielen Opfern und so weiter. Aber man hat es nur gesehen von Ferne, den Feuerschein, auch von Stettin. Haben wir den Feuerschein abends gesehen bis hier. Also man hat schon gemerkt, dass da was im Gange ist, was Beängstigendes und wahrscheinlich uns auch erreichen wird. Also so die Angst spüre ich heute noch, aber es war nicht so unmittelbar die Lebensgefahr wie in Berlin. Ne?
In Berlin aber stand seine Wiege. Das Großstadtgetümmel blieb lange ein Hintergrundrauschen in seinem Leben, bis er sich selbst auf den Weg dorthin machte. Der Kurfürstendamm kurz vor dem Adenauerplatz. Das gute alte Berlin, Charlottenburg, beste Adresse. Michaela Schubert führt hier die Galerie Mutare mit einem für diese Gegend ungewöhnlichen Galerieprofil.
Es gibt viele DDR-Künstler. Das hat sicherlich die Ursache auch darin, dass ich aus dem Westen komme, sehr mit abstrakter Kunst aufgewachsen bin. Da meinte ich alles gesehen und gekannt zu haben, komme auch aus einem sehr kunstaffinen Elternhaus. Mich hat das dann sehr gereizt nach der Maueröffnung, diese zeitgenössische Welt der figurativen Kunst, insbesondere der DDR, kennenzulernen und gleichzeitig aber auch dieses Expressive dabei.
Seit 10 Jahren vertritt sie Oskar Manik als Galeristin. Forever Young hat sie die aktuelle Ausstellung genannt, zum 90. Geburtstag. Großformate, aktuelle Arbeiten. Die Bilder sprühen vor Energie und Farbkraft und Symbolik. Ein Bild zeigt Amy Winehouse, neben ihr ein Vogel, der nicht fliegen kann, weil er umwickelt ist mit Bändern.
Ich glaube, dass er in seinem Inneren ein sehr emotionaler Mensch ist und dieses serielle Abbilden, speziell auch von Frauen, hier der Amy Winehouse oder er hat es ja auch mit der Frida Kahlo oder oft mit Sängerinnen, da sieht er eben nicht nur die Musik auch, aber er sieht auch das Schicksal dahinter, sieht vielleicht eine Parallele zu Episoden in seinem Leben, sieht das Schöne, sieht das Tiefgründige, sieht aber auch das Negative, das Schwierige, das, was einem quasi den Hals zuschnürt.
Werke von Oskar Manik zeigt die Galerie Mutare mindestens einmal im Jahr. Es gibt einige Kataloge aus den vergangenen 10 Jahren und einen einstündigen Künstlerfilm, in dem er selbst erzählt, wie es bei ihm angefangen hat mit der Kunst.
Ich habe als Kind auch immer gerne, wir haben viel gezeichnet, viel gemalt, so an den großen Tisch gemeinsam, auch Matthias Wegehaupt, wie er dann ein bisschen größer war, auch dabei. Und das war eine Beschäftigung eigentlich für Kinder. Die wollte ich ja eigentlich nicht fortsetzen.
Otto Niemeyer-Holstein war sein Patenonkel und gab ihm ab und zu Malunterricht. Aber zur Schule musste der Junge inzwischen nach Franzburg ins Internat. Es dauerte lange, bis die Familien wieder zusammen waren. 1947 kam sein Vater Otto Manik aus der Kriegsgefangenschaft zurück, sein Onkel wenig später. Von dem magischen Moment erzählt sein Cousin Matthias Wegehaupt.
Die ging dann ins Internat, der Oskar Manik, also die älteren etwa, ging nach Franzburg ins Internat und da war irgendwie Kartoffelferien oder so, wenn die Kinder helfen sollten zum Buddeln oder gerade keine Kohlen da, jedenfalls wurden die nach Haus geschickt, saßen im Zug und der Oskar sagte, ich habe so einen Durst, ich habe so einen Durst. Und dann meine ältere Schwester, die war immerhin 14, die hatte die ganzen Kinder, die Jüngeren zu beaufsichtigen, also mit 14, die dachte dann, dann muss ich auf den Bahnsteig gehen und ihm was besorgen. Und nicht, dass er hier dehydriert, dass er mir hier sowas, solche Ausdrücke kannte man ja gar nicht. Und auf dem Bahnsteig geht ein Mann und meine Schwester läuft ihm hinterher und sagt, Papa. Und da war es der Vater, der aus Gefangenschaft kam.
Nach einer Tischlerlehre misslang Oskar Maniks Versuch, in Berlin-Weißensee Kunst zu studieren.
Die Zahl derer, die da ausgebildet wurden, die war sehr begrenzt. Und da kam natürlich zuerst die in den Genuss eines Platzes, die von ihrem Betrieb delegiert wurden. Egal, ob sie das wollten oder großes Interesse hatten, oft ist aus denen auch gar nichts geworden. Aber das war so politisch gewollt. Wir gehörten zur Intelligenz und damit mussten wir jetzt ans Ende der Schlange stellen. Vielleicht zu meinem Glück.
Denn von 1961 an, mit dem Bau der Mauer, verschärften sich die politischen Vorgaben und Unfreiheiten auch an den Kunsthochschulen. Oskar Manik, der ein Jahr lang immerhin Gasthörer an der Kunsthochschule Weißensee gewesen war, hörte dort auf, blieb aber mit einem Koffer in Berlin.
Da hat man dann so gleichaltrige Kollegen kennengelernt und die waren für einen wichtig, weil man da die Anregungen und die neuen Wege geahnt hat. Die Anregung kam ja oft nicht durch direkte Anschauung einer Ausstellung, sondern immer über Kataloge oder über Fotografien, über Berichte, in der Regel aus zweiter Hand. Ist auch nicht das Beste, aber immer noch besser als ganz drauf zu verzichten und sie irgendwie so im Nebel zu bewegen.
Bis heute hat Oskar Manik eine Wohnung und ein kleines Atelier in Berlin. Im Sommer lebt er mit seiner Frau in dem Haus am Waldrand auf Usedom, im Winter in Berlin. In Berlin-Pankow betreibt Lutz Wohlraab eine Praxis für Psychotherapie. Im Hinterzimmer aber stehen Regale voller Kisten und Kästen und Büchern. An den Wänden hängen Bilder. Hier ist der Lutz Wohlraab Verlag. Während seiner Studienzeit in Greifswald hat Lutz Wohlraab Oskar Manik kennengelernt.
Das geht wirklich lange zurück. 1984 habe ich ihm zum 50. Geburtstag gratuliert. Ich war 24 damals. Und er hat geantwortet auf einer Postkarte aus der Schweinebraten-Edition. Das war für mich nochmal so ein Moment, wo das Wort Wählart auftauchte. Ich war ganz gekränkt, weil ich mich für einen Experten auf dem Gebiet der bildenden Künste gehalten habe. Damals schon war ich doch überrascht, was soll jetzt Mehl mit Kunst zu tun haben? Ich habe das gar nicht verstanden. Und so geht es ja vielen Leuten noch, dass sie gar nicht wissen, was Postkunst oder Mehlart auf Englisch eben darstellt. Und Oskar war schon seit 1975 oder 1974 mit dabei.
Postkunst ist das deutsche Wort für Mail Art, eine Kunstform, die in den 70er Jahren in Amerika aufkam. Kunst wurde zumeist als Postkarte verschickt. Adressen im Ausland wurden für DDR-Künstler zum Fenster in die Welt. Die Postkunst, auch die von Oskar Manik, zu Sammelobjekten, die jetzt in dem Bildband Post von Oskar verlegt wurden. Eine Zusammenarbeit des Lutz Wohlraab Verlags und der Greifswalder Galerie Schwarz. Hubert Schwarz ist seit mehr als 30 Jahren der Galerist von Oskar Manik.
Ja, und das ist halt so seine Stärke, bestimmte Sachen auszudrücken mit Hintergrund. Seine ganze Postkartenkunst zum Beispiel, gerade so in der DDR-Zeit, arbeitet ja sehr viel mit Symbolen und mit Metaphern. Der DDR-Bürger hat es verstanden, was er meint. Andere, die das vielleicht kontrollieren sollten, haben es nicht verstanden. Das war eine Strecke, die er auch heutzutage noch betreibt. Also er verschickt regelmäßig zu bestimmten Anlässen seine Postkarten. Das ist so die Sache, wenn er in Berlin ist und da, ich glaube, da hat er gar kein großes Atelier. Und solche Sachen macht er dann am Küchentisch.
Es sind Postkarten mit skurrilen Zeichnungen und lustigen Sprüchen, wie zum Beispiel, das Beste am Norden ist der Osten. Das Copyright liegt verbürgt bei Oskar Manik.
Silvester, Silvester liegt Herr Inuit auf seiner Frau und auf Frau Schmidt zum Ruhm der Fruchtbarkeit. Sie haben Regenschirme mit und auch nicht mehr viel Zeit. Heinz vom Glühweinheiter will heut was riskieren und mit einer Leiter Lichter installieren. Fällt aus sicherer Höhe mitten durchs Geäst, was auch seine Ehe zeitig enden lässt.
Lutz Wohlrath blättert in dem großen Bildband Post von Oskar. Auf der Titelseite Raphaels Venus mit einem Pflaumenmusbrot in der Hand und einem verschmierten Mund. Was Raphael uns verschwieg, steht daneben.
Wir wussten ja, der 90. Geburtstag kommt und Hubert Schwarz, ein Greifswalder Galerist, kam auf die Idee, dass wir nach dem Buch, was wir zum 80. gemacht haben, Oskar Manik der Maler, jetzt mal ein Buch machen könnten, vielleicht Oskar Manik Zeichnung. Und ich habe gedacht, es wäre vielleicht noch schöner, wenn wir mal 50 Jahre Postkunst von Oskar zeigen, denn er hat 1974 tatsächlich die ersten nachweisbaren Postkarten im Mailart-Kontext produziert, die auch hier drin sind, und dann geht es bis 2023. Wir haben uns also anderthalb Jahre mit diesem Buch beschäftigt und da sind auch die Texte drin, die Oskar über die Mailart schon geschrieben hatte.
Die Kunsthistorikerin Birte Dobrozek hat über Oskar Manik promoviert. Ihre Doktorarbeit ist das einzige wissenschaftliche Grundlagenwerk über den Künstler. Im Mittelpunkt steht für sie die Freiheit, die er wie kein anderer in seiner Kunst dargestellt und ausgelebt hat.
Ganz wichtig für ihn waren die 70er Jahre. Da ist er als Künstler in ganz kleinen privaten Kreisen nur unterwegs, aber er lebt für sich so eine Befreiung im Geiste, die nicht in der Malerei eigentlich stattgefunden hat, sondern er dreht Super 8 Filme, also Kurzfilme. Er fertigt Collagen, Assemblagen an. Er ist sehr aktiv in der Mailart. Und dort lernt er quasi solche Abkürzungsverfahren auch kennen, also mit Stempeln oder auch mit Worten, also zum Beispiel ich zu beschreiben, anstatt ich zu malen. Er kann da auch die Parolen, die ihn umgeben, mit aufnehmen. Und so ein ganz verkürzter, notizartiger Stil, den er da in der Mailart entwickelt hat, die er dann in die Malerei ab Anfang der 80er Jahre übernimmt.
Denn Oskar Manik ist vor allem eins, Maler, aber auch Autor und Zeichner. Damit geht's hier gleich weiter. Heute gratulieren wir mit dieser Sendung dem Künstler Oskar Manik zum 90. Geburtstag. Der Usedomer Maler hat Galeristen, aber auch einen Verleger. Lutz Wohlrath hat Bücher mit Zeichnungen und Malerei von ihm herausgebracht und mit Kurzgeschichten.
Eigentlich hat Oskar für seine Kinder Geschichten aufgeschrieben, also Erinnerungen an seine Kindheit, das Jahr 1945, wie er den Zusammenbruch erlebt hat. Dann auch Episoden aus seiner Lehrzeit, da geht es noch gar nicht so sehr um Kunst. Und ich fand die so schön geschrieben, also anrührend. Man könnte sagen, zum Teil zum Weinen, zum Teil zum Lachen und das in einem Wechsel. Ich fand die Geschichten ganz großartig und dachte, das muss doch gelesen werden. Und nicht nur jetzt für die Kinder, so im kleinen Familienkreis, in so einer Mini-Auflage, sondern wir machen eine Auflage, nochmal 500 Stück und probieren das mal. Und Oskar hat das sehr angeregt, hat weitergeschrieben.
Ich fange mit der ersten Geschichte aus dem ersten Buch, die überhaupt meine erste Geschichte war, an. Die heißt Die zweite Sandbank. Wie oft waren wir als Kinder am Strand? Wir gingen immer die gleichen Wege. Alle führten sie durch den Wald auf das Steilufer zu und endeten dort direkt am Abhang. Man sah die See immer erst, wenn man ihr schon ganz nah war. Aber schon ein Stück weit vorher spürte man ihren Sog. Wir rannten ihr dann entgegen, fast jedes Mal. Dabei ging es eigentlich nur darum, als Erster zu sehen, ob Wellen waren oder ob die See glatt war, was wir Spiegel nannten. Spiegel war selten.
Eine seiner Ausstellungen hat Oskar Manik mal Ein-Mann-Orchester genannt und sich damit selbst betitelt. Der Kunstkritiker und Leiter des Künstlerhauses Bethanien in Berlin, Christoph Tannert, fasst diese Künstlerpersönlichkeit so zusammen.
Für mich ist Oskar Manik ein Phänomen, weil er als der ältesten Generation zugehörig, jetzt im 90. Lebensjahr, so chamäleonartig in Erscheinung getreten ist und gleichzeitig die Kunst in Ostdeutschland immer wieder auf eine sehr spezifische Art und Weise konterkariert hat, dass man ihn nicht so einfach in irgendeine Schublade pressen kann. Er hat gezeichnet, er hat gemalt, er hat viel geschrieben, er hat Super-8-Filme gemacht, er hat Performances gemacht. Also er hat sich eigentlich immer zwischen den künstlerischen Genres bewegt.
Große Teile seines zeichnerischen Werkes sind gerade in der Galerie Parterre im Berliner Prenzlauer Berg zu sehen, wo Oskar Manik den Egmont-Schäfer-Preis für Zeichnung bekommen hat. Kunstwissenschaftlerin Anita Kühnle hat die Ausstellung kuratiert und war in der Preisjury.
Wir vergeben diesen Preis alle 2 Jahre und jedes Mal überlegen wir im Verein, wer könnte in der Jury sein. Das sind Kunsthistoriker, Künstler, aber Leute, die sich mit Zeichnung auskennen. Und diese Jury entscheidet dann darüber, wer den nächsten Preis bekommt. Jedes Jurymitglied darf einen Vorschlag machen. In diesem Jahr waren sich aber dann plötzlich alle sehr einig, als der Name Oskar Manik fiel und Arbeiten von ihm auf dem Tisch waren. Dass das nun jetzt auch noch mit seinem 90. Geburtstag zusammenhängt, daran hat eigentlich in dem Moment niemand gedacht. Es ist ein sehr schöner Zufall.
Es sind knapp 50 Zeichnungen, Großformate, schwarz-weiß oder farbig, mal sehr figürlich, dann kantig, kubistisch oder auch Motivwiederholungen wie auf einer Tapete. Für die Auswahl ist Anita Kühnle mit einer Kollegin in das Atelier von Oskar Manik nach Ückeritz gefahren.
Also ich muss mal sagen, ich kannte mehr so diese ruppigen, kleinen Cartoon-Arte, geht fast manchmal bis zur Karikatur. Und das ist etwas, was viele mit dem Namen Manik auch verbunden haben. Und ich wollte das aber so ein bisschen brechen und ich glaube, er auch. Also es ist ja so, wir sind dahin gekommen und er hatte schon eine gewisse Vorauswahl getroffen, hat den großen Berg hingelegt von Arbeiten, aus denen wir schon rausgesucht haben.
In der Galerie sitzen junge Menschen und zeichnen, Studierende der Kunsthochschule Weißensee. Unter ihnen Phila Weber, sie studiert Mode. Die Zeichnungen des 90-jährigen Oskar Manik inspirieren die junge Frau.
Und dann, was ich sehr gern auch mag, sind die Titel in Kombination mit den Bildern. So manchmal finde ich es auch ganz witzig. Es gab so 1 Wochen mit dem Titel Ich hab's gesehen, glaube ich, und da ging es um Ausstellungen und das fand ich dann ganz witzig, wie das dargestellt war. Es hat so eine Leichtigkeit, finde ich, irgendwie, die man dann auch gerne so, wo man denkt, oh, die hätte man auch gerne mehr in seinen Zeichnungen.
Zeichner, Autor, Dichter. Irgendwann hat Oskar Manik mal trotzig gesagt, er sei aber Maler. Um den geht es gleich noch einmal, den Maler Oskar Manik. In seinem Atelier in Ückeritz stapeln sie sich aufeinander, nebeneinander, aneinander, Papiere und Pappen und vor allem Bilder, große Keilrahmen an die Wände gelehnt, Pinsel, Farben, alles liegt bereit, um immer einfach weiterzumalen. Galeristin Michaela Schubert kann bei Oskar Manik aus einem riesigen Konvolut auswählen.
Sieht, er ist ein unglaublich produktiver Künstler, nicht? Und immer noch mit 90. Wenn ich manch einem jungen Künstler sage, nächstes Jahr ausstellen, wäre schön, wenn viele neue Arbeiten dabei waren. Da baut sich da ganz oft ein Druck auf und das ist bei ihm überhaupt nicht so. Er fängt dann einfach an und malt dann noch 10 Bilder.
Lange hat er nach seinem künstlerischen Ausdruck gesucht, diesem expressiven Malstil, unverkennbar Oskar Manik. Als Autodidakt und Sohn eines bekannten Künstlers hat er sich Tag für Tag an seine eigene Kunst herangearbeitet.
Für mich war ja die Malerei meines Vaters Kunst, an dem sich andere messen müssen, wie an aller Tradition. Und da dachte ich, es ist mir selber nicht wichtig, ob es Kunst genannt wird, was ich mache, oder ob ich es für Kunst halte. Insofern habe ich mich an der Kunst meines Vaters nicht mehr orientieren können und wollen, sondern sie sozusagen abgelegt, den Einflüssen entzogen.
Er war 50 Jahre alt, als er nach vielen Jahren des Experimentierens richtig zu malen begann, erstmal ohne großen Plan.
Es ist ja eigentlich ein einsamer Beruf. Das muss man aushalten. Man muss alleine zunächst mal mit der Arbeit fertig werden oder überhaupt eine Motivation bei sich entdecken. Es ist anders als im Betrieb, wo der Chef sagt, mach dies, mach das. Der Künstler muss halt seine Aufgaben selber finden und zunächst mal interessiert es keinen anderen. Es wird ihm ja nichts abgekauft, automatisch schon gar nicht. Also, und damals waren ja die Ausstellungsmöglichkeiten eigentlich gleich null.
Birte Dobrutschek hat diese Phase in ihrer Doktorarbeit analysiert.
Der entscheidende Umbruch, das war Anfang der 80er Jahre. Nachdem er vorher eigentlich viel auch experimentiert hat, ist er jetzt unter regelrechtem Maldruck. Die Figuren sind also ganz hektisch dahin gepinselt sozusagen. Meistens Mann und Frau. Es wird auch oft als Geschlechterkampf bezeichnet, was er da in seinen Bildern auslebt. Er selbst hat es nachhinein bezeichnet als Malerei im Dunkeln. Diese Jahre, in denen er sozusagen ohne großes Publikum auch produziert hat. Da ist dann auch die politische Wende. Für ihn also der markante Umbruch und ein Glücksfall auch für ihn, dass er dann wirklich auf einer breiteren Bühne sich bewegen kann.
1993 ist er der Erste, der den Caspar-David-Friedrich-Preis verliehen bekommt. 2005 den Kunstpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ehrungen, die wichtig waren. Der Antrieb aber kommt woanders her. Kunstkritiker Christoph Tannert sieht es in seinen Bildern.
Er ist immer sehr spontan versunken in den Ereignissen, die ihn ergreifen. Und insofern kommentiert er alles Mögliche, aber er ist eben nicht ein so in einer Traditionslinie festzubackender Langweiler, sondern er überrascht und erschreckt und ironisiert und erfreut sich gleichzeitig immer mit und an sich selbst. Also so viel Spaß kann die Kunst machen.
In jedem seiner Bilder lässt sich für ihn der Freigeist des Malers ablesen.
Also wenn jemand behauptet, dass er unter unfreien Bedingungen gearbeitet hätte, also Stichwort DDR, dann würde ich sagen, er hatte immer so viele Abenteuer im Kopf, dass die DDR ihn nicht begrenzen konnte. Er ist ja nie ein Langweiler derart gewesen, den Begriff vom sozialistischen Realismus, wie auch immer er gefasst wird, nachzubeten. Er hat seine Perspektive gefunden mit so einem etwas naiv, aber auch durchaus distanziert, abstrakt entwickelten Stil, der ganz aus seiner Persönlichkeit kommt.
Themen sind amerikanische Country-Music, Salonromantik, Hafenpier und Möwenschiss. Alles kommt vor. Auch mal ein Stillleben mit Fisch am Strand. Im vergangenen Jahr hat er mit einer Hinterglasmalereitechnik angefangen. Die Motive sind so poppig und aktuell, vollkommen anders als seine großen Leinwände der Vorjahre. Hubert Schwarz hat sie in seiner Galerie in Greifswald gezeigt.
Das Interessante ist, dass die Fans von ihm, die früheren Arbeiten mochten, zum Teil mit den neuen Sachen gar nichts anfangen können. Aber dafür gab es wieder neue Fans für die neuen Sachen sozusagen. Und man muss praktisch jetzt mit diesem neuen Thema, mit der Hinterglasmalerei, wieder eine neue Fangemeinde aufbauen. Was mich wirklich fasziniert, ist das Durchhaltevermögen von ihm, der Arbeitseifer. Und das habe ich mir auch von ihm abgeschaut. Man muss immer machen, 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 gar nicht so viel nachdenken. Und dann vergisst man auch, dass man älter geworden ist. Und man vergisst, wie alt man eigentlich ist. Man muss einfach tun, tun, tun.
Das hat aber auch zu dem größten Problem geführt, das Oskar Manik gerade wirklich beschäftigt.
Von der Kehrseite des Berufs wird immer nicht gesprochen. Immer nur so von der Sonnenseite, wo alles geglückt ist und man hört ja lieber die Erfolge, die Erfolgsgeschichte und nicht so.
Nee, ich will jetzt die andere Seite mal hören.
Nee, da fange ich gerade mit an. Der Platzmangel und die Mühe, die nichts mit dem eigentlichen Schaffensprozess zu tun hat, sondern das immer wieder hin und her tragen und aus den riesen Papierstapeln, wo man nicht weiß, wohin damit. Also das, die Beengung nimmt ja zu mit den Jahren, weil man ja immer weiter produziert. Und das ist eigentlich Und natürlich selbst verschuldet, man hätte ja auch aufhören können.
Sämtliche Räume, Schuppen und Depots bei ihm sind voller Bilder. Ein Problem, das fast alle Künstler haben, wenn sie älter werden. Besonders Künstler, die in der DDR-Zeit kein Renommee hatten, weil sie nicht malten, was sie sollten und deshalb öffentlich nicht vorkamen. Fast alle sitzen auf ihrem Lebenswerk. Aufhören ist für Oskar Manik trotzdem keine Option.
Das ist halt mein Beruf. Ich übe einen Beruf aus, ganz banal gesagt. Ich bin berufstätig immer noch. Anfertigung von Rechtecken, auf denen was zu sehen ist.
Typisch Oskar Manik, immer dieses Trara um nichts. Was viele natürlich ganz anders sehen. Nicht nur in Berlin, auch in Vorpommern werden in den kommenden Wochen Ausstellungen mit seinen aktuellsten Arbeiten zu sehen sein. Oskar Manik, 90 Jahre und kein bisschen greise. Hier war Juliane Vogt mit unserem Podcast zum 90. Geburtstag des Usedomer Künstlers Oskar Manik.